Ja, vielen Dank, Kerstin, für die Lesung. Und bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch ganz kurz ein Gebet sprechen. Lieber Vater, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Dank dir, dass wir uns jetzt ganz ausrichten dürfen auf dein Wort und dass wir über dein Wort nachdenken dürfen, dass es uns herausfordern darf, dass es uns Zuspruch geben darf, dass es uns aber auch korrigieren darf. Danke, Herr, für dein Wort. Amen. Ja, ihr Lieben, der Text, den Kerstin gerade vorgelesen hat, ist der Text, der heute für die Perikope, für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist. Das heißt, für mich war der Text genauso herausfordernd wie für euch heute. Ich habe ihn mir nicht ausgesucht, ich habe mir das Thema nicht ausgesucht, sondern habe diesmal gesagt, dieses Thema ist dran und ich möchte mich diesem Thema stellen. Ihr alle kennt wahrscheinlich diese Geschichte, dieses Gleichnis, die Jesus hier erzählt, die Geschichte von dem Schuldner. Und die ist insofern von großer Bedeutung, weil es eine Geschichte ist, die zu den sogenannten synoptischen Erzählungen im Neuen Testament gehört. Synoptisch heißt, dass es gewisse Geschichten gibt, die die meisten Evangelisten parallel erzählen, aber in unterschiedlicher Art und Weise. Also dieses Thema finden wir sowohl neben dem Matthäusevangelium, was wir gerade gehört haben, noch im Markusevangelium und auch im Lukasevangelium. Geschichte ist sehr beeindruckend. Es geht um das Thema Schuld und um dieses Thema Schuld für uns transparenter zu machen, verständlicher zu machen, erzählt Jesus ein Gleichnis, also eine Geschichte, die sozusagen als Geschichte den Inhalt des Themas transportiert. Und in diesem Gleichnis, so haben wir es gerade gehört, geht es um jemanden, der Schulden gemacht hat, und zwar einen ganzen Batzen Schulden. Die Bibel nennt hier eine enorme Summe an Silbergeld, eine enorme Summe, und ich mache mal ganz kurz eine Pause, ich glaube, gleich geht's weiter, gut. Also eine enorme Summe an Geld. Und wenn wir das vergleichen, dann muss man einfach sagen, es ist eine Geldmenge, wie es vielleicht in der Antike eine Stadt hätte bezahlen müssen, die von einer feindlichen Armee bedroht ist. Also es war früher üblich, eine Armee zieht vor eine Stadt und droht diese Stadt zu erobern, zu plündern und alles zu töten, was darin lebt. Und oft hatten die Städte die Möglichkeit, sich freizukaufen. Und da wurde alles zusammengerafft, was man irgendwie hatte, um diesen Feldherrn, diesen Herrscher der fremden Armee auszubezahlen und dadurch dieses Schicksal abzuwenden. Über so eine Summe wird hier berichtet. Da ist ein privater Mensch, der schuldet eine enorme Summe an Geld an einen Geldgeber. Und in der Antike war es üblich, das heißt, was Jesus hier erzählt, ist kein Märchen oder so, sondern eine Geschichte aus dem alltäglichen Leben, also etwas, was wirklich im Umfeld, im Alltag vorkommt. War es üblich, wenn jemand seine Schulden nicht bezahlen konnte, dass er verkauft wurde. Und zwar nicht nur er, sondern die gesamte Familie mit. Die Frau, die Kinder, Haus, Gut, alles wurde verramscht. Was wurde aus dem Menschen? Er wurde ein Sklave. Und ihr wisst, die Antike ist eine Gesellschaft, die vor allen Dingen auch über Sklaverei existieren konnte. Das heißt, ein freier Mensch wurde zu einem Ding, zu einer Sache, zu einem Gegenstand, der verkauft werden konnte und gekauft werden konnte. Und dieses Schicksal droht diesem hochverschuldeten Mann und er ist absolut verzweifelt. Das können wir uns natürlich vorstellen. Verzweifelt, geht auf die Knie vor dem Geldgeber und sagt, bitte, bitte, erlass mir die Schuld. Ich werde alles bezahlen, aber bitte schau, dass dieses Schicksal an mir und an meiner Familie vorübergeht. Und der Geldgeber, der Geldverleiher sagt, okay, ich erbarme mich deiner, ich lasse dir diese Schuld erstmal und du darfst einfach dein normales Leben mit deiner Familie weiterführen. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Dieser Mann, dem diese unglaubliche Schuld erstmal erlassen wurde, geht raus und trifft im Vorbeigehen jemanden, der ihm wieder Geld schuldet. Das heißt, es war kein armer Mann, der hatte zumindest so viel Geld, dass er anderen Leuten wieder Geld leihen konnte. Was macht er? Die Bibel ist da sehr drastisch in ihrer Schilderung. Er geht diesem Mann an den Hals, der würgt den und sagt, gib mir sofort mein Geld. Er rutscht in die Rolle des Geldverleihers und benimmt sich in einer Art und Weise, wie es ihm geblüht hätte und wie ihm die Schuld erlassen ist. Ein sehr starkes Bild, was Jesus benutzt. Und er sagt es natürlich nicht, weil es hier darum geht, wie wir mit unserem Geld umgehen, sondern letztlich ist es ein Bild, wie wir vor Gott dastehen. Jesus sagt, wir stehen vor Gott wie dieser Schuldner, der eine immense Summe schuldet und nicht in der Lage ist, dieses Geld zurückzuzahlen. Ich habe es nochmal zusammengefasst. Und diese Geschichte erzählen, wie ich gerade schon sagte, auch andere Evangelisten. Wir finden sie bei Markus und auch bei Lukas. Weil die Geschichte aber so lang ist, möchte ich jetzt ausnahmsweise einen zweiten parallelen Text, nämlich den Lukas-Text für die Predigt, dazu nehmen. Und das ist insofern ganz charmant, weil Matthäus dieses gesamte Thema Schuld und Vergebung in ein ganzes Kapitel packt. Das ist das 18. Kapitel im Matthäus-Evangelium und dieses Thema braucht bei Matthäus, der sehr ausführlich ist, 35 Verse und da hineingelegt sind nochmal zwei sehr starke Bilder, sehr starke Gleichnisse. Das eine haben wir gerade gehört, aber es geht noch viel weiter bei Matthäus über dieses Thema Schuld und Vergebung. Und das Wichtige ist bei Matthäus und auch bei den anderen Evangelisten, dass neben diesen Gedanken Schuld und Vergebung gerade Matthäus in diesem 18. Kapitel seinen Fokus auf eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen richtet, die hier eine besondere Rolle spielen, gerade bei diesem Thema Schuld und Vergebung. Matthäus nimmt hier die kleinen Menschen in den Fokus. Die Kleinen, die Schwachen, wir würden heute sagen, die einfachen Leute, der kleine Mann von der Straße. Und vor allen Dingen auch die Kinder, denn diese Geschichte, dass Jesus ein Kind nimmt und das den Jüngern sozusagen als Vorbild nimmt, werdet so wie dieses Kind und dann seid ihr ganz dicht an Gott dran, das gehört auch in dieses 18. Kapitel hinein. Einfache Menschen in der Gemeinde, an die ist dieses Gleichnis, ist diese Erzählung gerichtet. Und damit verbunden ist eine sehr scharfe Warnung, die Matthäus ausspricht. Er sagt, und zitiert natürlich Jesus dabei, er sagt, liebe Leute, unsere Gesellschaft besteht überwiegend aus einfachen Menschen. Und die Gemeinden bestehen überwiegend aus einfachen Menschen. Und er warnt, macht euch nicht über die einfachen Menschen verächtlich. Ganz interessanter Gedanke. Warum springe ich jetzt zum Lukas rüber? Der Lukas schafft es nun, dieses 18. Kapitel, diese 35 Verse mit zwei Gleichnissen in vier Verse zu packen. Und damit ist Lukas und auch Markus sind im Grunde Evangelisten, die eine Zusammenfassung, ein Konzentrat dieser matthäischen Geschichte bringen. Und ich möchte dieses Konzentrat jetzt nochmal vorlesen, Lukas Evangelium, Lukas 17, Verse 1 bis 4, zusammengefasst von dem, was wir bei Matthäus schon gehört haben. Jesus sagte zu seinen Jüngern, es ist unvermeidlich, dass es Dinge gibt, durch die Menschen das Vertrauen zu Gott verlieren. Aber wehe dem, der daran mitschuldig wird. Es wäre besser für ihn, wenn man ihn mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer werfen würde, als dass er auch nur einen von den einfachen Menschen zu Fall bringt. Seid wachsam gegen euch selbst. Wenn dein Bruder Unrecht getan hat, dann weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, dann verzeih ihm. Selbst wenn er 7-mal am Tag an dir schuldig wird, sollst du ihm verzeihen, wenn er kommt und sagt, es tut mir leid. Die kleinen Menschen, darum geht es hier. Jesus spricht in eine Spannung hinein, die uns als Christen alle betrifft. Es ist die Spannung, in der wir leben, nämlich die Spannung, dass wir in einer Welt leben, die wir tagtäglich erfahren, die Welt so, wie sie ist. Und auf der anderen Seite berichtet Jesus von einer ganz anderen Welt, eine Welt Gottes, eine Welt, die vielleicht mal sein wird, aber die in einer großen Spannung steht zu dem, was wir tagtäglich erleben. Und diese Konfrontation zwischen Gottes Welt und unserer Welt, die wir sozusagen im Alltag erleben und die sich ja auch in diesen Gleichnissen spiegelt, in aller Härte, diese Spannung, in dieser Spannung steht Jesus selber, weil Jesus sozusagen beide Welten in seiner Persönlichkeit, in seiner Person verbindet, überbrückt, vernetzt. Aber wenn wir lernen, unsere Welt aus der Perspektive Gottes zu betrachten, dann werden wir merken, dass es zu neuen Gesichtspunkten führt, zu neuen Erfahrungen, zu neuen Perspektiven auf unsere Welt. Und es wird letztlich dazu führen, dass unsere Werte, die wir haben, auch unsere Maßstäbe, die wir haben in dieser Welt, dass sie auf den Kopf gestellt werden. Und das ist das, was Jesus immer wieder macht und was ihn so radikal und auch so provokant macht. Jesus sagt, wer zu Gottes neuer Welt gehört, muss die Maßstäbe Gottes in diese alltägliche Welt mit hineintragen. Das ist eine massive Herausforderung. Und dabei spielt die Gemeinde, und das sind wir heute Morgen hier auch, dabei spielt die Gemeinde eine ganz besondere Rolle, denn die Gemeinde ist sozusagen ein Hotspot. Ein Hotspot, der beide Welten vernetzt. In der Gemeinde trifft die Welt Gottes, die wir in uns tragen, die uns herausfordert, die uns anspornt als Christen, die wir predigen, die wir singen, die wir im Lobpreis in uns tragen, trifft auf unsere alltägliche Welt. Und deswegen ist die Gemeinde so ein besonderer Ort. Es ist ein Hotspot, wo beide Welten zusammentreffen. Und ein wesentlicher Maßstab Gottes und aus der Welt Gottes ist dieser liebevolle Blick Gottes auf die Kleinen, auf die Kinder, auf die Schwachen, auf die, die in dieser Welt nicht viel zu sagen haben und nicht viel zu erwarten haben. Es ist der liebevolle Blick Gottes auf die Vernachlässigten in dieser weltlichen Welt, in unserer alltäglichen Welt. Uns, die wir hier sitzen, betrifft dieser Blickwinkel in doppelter Weise. Denn ich zum Beispiel stehe hier und predige und wirke wahrscheinlich relativ überzeugend, aber ich bin sowohl ein starker Mensch in der Gemeinde, weil ich vielleicht einiges tun kann, aber auf der anderen Seite gehöre ich genauso zu den Schwachen, weil ich genauso meine Fehler, meine Sorgen, meine Probleme wie jeder andere. Das heißt, die wir hier sitzen, sind sowohl die Kleinen als auch die Starken. Wir haben Anteile von beiden in unserer Persönlichkeit. Wir können sowohl Täter sein, wir können selber Böses tun, und ich glaube, das gehört zu unserer Biografie, zu meiner Biografie, zu deiner Biografie, dass wir Dinge tun, die nicht gut sind, die andere Menschen verletzen können. Wir können Verführer sein, wir können Provokateure sein, aber gleichzeitig können wir auch Opfer sein. Wir können Menschen sein, die verletzt werden, die gemobbt werden oder sich gemobbt fühlen, die Verführte sind. Und wenn wir uns dann selber in dieses Gleichnis mit hineingeben, dann können wir uns ganz gut wiederfinden in diesem Schuldner, der selber jemand ist, der sich Geld geliehen hat, der Schulden gemacht hat, aber bei dem auch Schuld vorliegt, also der selber Geld, Schuld einfordern kann. Wir sind genau in dieser spannungsreichen Zwischensituation. Und hier mahnt Jesus die Jünger und betont dabei gleichzeitig ein ganz grundsätzliches Prinzip Gottes. Er sagt zwei Dinge, die ganz, ganz wichtig sind und an die man nie oft genug erinnern kann. Schuld ist auf der einen Seite etwas ganz, ganz Ernsthaftes. Schuld ist keine Lappalie. Im echten Leben, wenn wir Schulden haben, Geldschulden, dann merken wir das, wie das drückt, wie uns das den Schlaf nimmt nachts. Aber auch andere Formen von Schuld machen was mit uns. Und Schuld ist keine Lappalie. Das ist nicht irgendwas, was man mal eben so wegwischen kann. Und wir sollten achtsam werden gegenüber von Schuld. Wir sollten achtsam werden, wo wir Gefahr laufen, schuldig zu werden. Denn Schuld ist da, ist eine Wirklichkeit, ist eine Realität in unserem Leben. Und da macht Lukas gar keine Ausnahme. Er sagt, Schuld ist da, wir können es nicht vermeiden. Es ist Teil unserer Wirklichkeit, unseres Lebens. Aber Schuld hat, und das ist vielleicht was Neues, hat zwei Dimensionen. Einmal die konkrete Schuld, so wie wir das im Gleichnis auch gesehen haben. Die Schuld, wo ich meinem Nächsten blöd begegnet bin, wo ich Schuld auf mich geladen habe, wo ich schlecht über jemanden geredet habe. Passiert. Ist Alltag. Und da geht es darum, dass ich gegenüber einem realen Menschen Schuld auf mich geladen habe. Aber, und das ist das Besondere, dass diese weltliche Dimension immer eine zweite Dimension in der göttlichen Welt hat. Das heißt, jede Schuld, die ich auf mich lade gegenüber meinem Nächsten, ist gleichzeitig Schuld vor Gott. Weil Gott liebt die Kleinen, liebt die Schwachen, liebt die Opfer. Das heißt, das, was ich meinem Nächsten tue, tue ich letztlich Gott. Das heißt, Schuld hat von der biblischen Sicht her eine zweifache Dimension. Und das ist das Starke an diesem Bild. Schuld ist etwas, was wir nicht wegwischen dürfen, was wir nicht wegwischen können. Schuld ist aber viel mehr, und das ist dieses extrem harte Bild, was hier Lukas verwendet und auch Matthäus und Markus. Schuld wiegt schwer. Und das ist dieses Bild, ich weiß nicht, ob ihr dieses Gleichnis schon mal gelesen habt, aber wo ich immer wieder drüber gestolpert bin und dachte, boah, was ist das für ein hartes Bild. Da sagt Jesus, es ist besser, also die bessere Alternative, dass ich einen Mühlstein, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Mühlstein ist, das ist ein Riesenstein, tonnenschwer, es gibt kleine, große, in der Antike hatten die Legionen immer, so acht Mann eine kleine Handmühle dabei, ein schwerer Stein, es ist besser, diesen Stein um den Hals gebunden zu kriegen und ins Meer geworfen zu werden, als mit dieser Schuld zu leben. Ja Leute, was soll da besser sein, als elendig zu ertrinken, an einem großen Gewicht zu ertrinken? Das ist furchtbar. Das weckt meine tiefsten Ängste. Und Jesus sagt, es ist besser. Es ist die bessere Alternative. Und da wird deutlich, wie ernst die Bibel, wie ernst Gott dieses Thema Schuld betrachtet. Furchtbarer Tod durch Ertrinken ist eine bessere Alternative? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das Tolle ist, und das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft, das ist das, was Jesus uns sagt, derjenige, der die Welt Gottes und unsere Welt zusammenbringt, vernetzt. Er sagt, diese Schuld, die habe ich auf mich genommen. Diese Schuld habe ich auf mich genommen und ihr müsst keine Angst mehr haben vor dieser Schuld, denn ich bin für euch diesen Weg gegangen. Und dadurch habe ich euch frei gemacht von Schuld, aber was für diese Welt viel, viel wichtiger und bedeutender ist, ich habe euch frei gemacht zur Versöhnung. Das heißt, wir sind frei, um uns auch gegenüber anderen Nächsten miteinander zu versöhnen. Wir sind versöhnt mit Gott und dürfen versöhnt miteinander leben. Glauben, und das ist der Grund, warum wir glauben, dass wir das einfach im Glauben annehmen, dass Jesus für uns diese Schuld weggenommen hat, dass Jesus für uns in den Tod gegangen ist und uns frei gemacht hat, und das glauben wir. Glauben ist trotzdem immer ein Wagnis. Doch dank Jesus dürfen wir ins kalte Wasser des Lebens springen. Und da ist mir dieses Bild auch gekommen. Und zwar dürfen wir springen, ohne einen schweren Stein um den Hals gelegt zu haben. Wir dürfen lernen zu schwimmen. Das Wasser ist nass, die Wellen sind hoch. Vielleicht ist es auch kalt, aber wir dürfen lernen zu schwimmen. Und Jesus ist derjenige, der uns hilft, das zu lernen, der uns beim Schwimmen hilft. Und mir ist dann, ich habe jetzt keine Literatur gefunden, aber mir ist das Bild gekommen, wie Petrus auf dem See Genezareth das Boot verlässt. Ihr kennt dieses Bild, wo Jesus auf dem See Genezareth läuft. Und Petrus geht auf dem See, er kann auf dem Wasser gehen plötzlich und merkt aber plötzlich, ich gehe unter. Und Jesus ist da und reicht ihm die Hand und sagt, komm, ich zieh dich raus. Und ich glaube, das ist ein starkes Bild, was dir gegenübergesetzt werden darf, dass wir keine Angst mehr haben müssen, in dieses kalte Wasser, in dieses Wagnis des Glaubens zu springen, weil jemand da ist, Jesus da ist, der schon längst in diesem Wasser ist und uns die Hand reicht und uns durch dieses Wasser hindurch hilft. Jesus wird uns helfen zu schwimmen und er wird uns nicht untergehen lassen. Genauso wenig, wie er den sinkenden Petrus hat untergehen lassen. Ich komme zum Schluss. Lukas macht klar, dass Schuld eine unvermeidliche Realität unseres Lebens ist. Und zwar sowohl in unserem weltlichen Dasein, in unserem normalen weltlichen Alltag, als auch in der Gemeinde. Auch die Gemeinde ist ein Ort, wo wir einander schuldig werden, unwiderruflich. Es ist so. Die Frage ist aber, wie gehen wir damit um? Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Ich glaube, wir haben eine besondere Chance als Christen, weil wir wirklich selber Vergebung erfahren haben und deswegen einander vergeben dürfen. Dass wir immer wieder das Gespräch suchen dürfen und nicht nur dürfen, sondern dass wir herausgefordert sind, es zu tun, aufeinander zuzugehen, Dinge zu klären und uns zu vergeben gegenseitig. Und die Bibel macht klar, dass dieser Lebensweg, ich sagte schon, ist eine unvermeidliche Realität unseres Lebens, ein vermintes Terrain ist. Aber wir sollten uns hüten, zusätzlich Minen in dieses Lebensterrain zu legen. Wir sollten uns hüten, zusätzlich Konflikte in diese Welt hineinzubringen. Jesus fordert uns zur Achtsamkeit heraus. Und Achtsamkeit ist ein Thema, was heute sehr populär ist, was in aller Munde ist, was ursprünglich aus dem Buddhismus hier in unsere Kultur hineingekommen ist. Aber ich glaube, dass Jesus dieses Thema Achtsamkeit viel, viel stärker in sich getragen hat. Achtsamkeit bedeutet, dass wir aufgefordert sind, unser Tun immer wieder zu reflektieren. Dass wir immer wieder aufgefordert sind, zu gucken, wie bin ich unterwegs? Wem begegne ich? Wie gehe ich mit den Menschen um? Und das ist, glaube ich, wichtig, dass diese Reflexion, diese Achtsamkeit mir selber gilt, meinem Verhalten gilt, aber auch meinem Nächsten gilt. Und dadurch entsteht sowas wie ein soziales Miteinander. Es ist der Weg der Vergebung und Vergebung und Buße ist der Kitt, der ein soziales Miteinander überhaupt erst möglich macht. Und zwar sowohl in der Gemeinde als auch in der Welt. Vertrauen auf Gottes gerechtes Gericht sind letztendlich auch alle weltlich-politischen Konflikte nachhaltig nur durch einen Prozess der Buße und der Vergebung zu lösen. Buße und Vergebung sind die einzigen Prinzipien, die die Spirale von Schuld und Gewalt zu durchbrechen können. Ich möchte jetzt ganz am Ende einen Theologen und einen Pastor zu Worte kommen lassen, Adolf Köberle, der ein ganzes Buch über dieses Thema geschrieben hat. Das Buch heißt Vergebung und neues Leben und da sagt er Folgendes. Vergebung und neues Leben müssen nicht nur beieinander bleiben. Es muss auch die rechte Reihenfolge eingehalten werden und es kann diese nicht umgekehrt werden. Die freisprechende Gnade geht der freimachenden Gnade voraus. Wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit, heißt es in Luthers kleinem Katechismus. Erst wo Schuld beseitigt ist, gehen die Türen in die Freiheit auf. Es ist aussichtslos, den zweiten Schritt vor dem ersten tun zu wollen. Wir können nicht gut werden und nicht gut sein, wenn Gott nicht zuvor uns gut geworden ist. Die Heiligung erwächst als Frucht aus Rechtfertigung. Vielleicht etwas komplizierte Worte, umso mehr lohnt es sich, darüber nachzudenken. Wir sind befreit, Jesus bietet uns an, uns Freiheit zu schenken, unsere Schuld zu erlassen, und das macht uns frei, miteinander zu leben, uns zu vergeben und selber Buße zu tun. Amen.